Das ist für mich immer ein sehr besonderes und sehr emotionales Lied, weil ich mit diesem Lied eine sehr emotionale Erinnerung verbinde. Das war auf einem Bundesjugendtreffen, damals noch in Elspe. Und das Wetter war, Buju halt. Selbst Schnee lag nachts auf den Zelten, mal kurz. Also es war nonstop am Regnen. Am Abschlussgottesdienst sangen wir mit 4.500 Jugendlichen dieses Lied. Und während dieses Liedes brachen die Wolken auf und ein einzelner Sonnenstrahl schien auf das Kreuz. Und 4.500 Jugendliche fingen an zu jubeln. Da habe ich begriffen, was Jesus sagt, wenn er meint, der Heilige Geist wird kommen, um mich zu verherrlichen. Genau das geschah in diesem Moment. Da kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich dran denke. Entschuldigung. Wie anders klingt das dann an einer Stelle in der Apostelgeschichte? Christen einer der ersten Gemeinden, Paulus begegnet ihnen, redet mit ihnen über den Glauben und sie sagen: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ein Zitat aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 19. Das würden wir natürlich heute so nicht mehr sagen. Klar, wir wissen, dass es den Heiligen Geist gibt. Aber was der nun praktisch mit uns zu tun hat, da gehen die Meinungen dann durchaus in einzelnen Freikirchen und Kirchen weit auseinander. So weit mitunter, dass die eine Kirche über die andere sagt, die wissen nicht, was der Heilige Geist ist. Und jetzt mag jeder zu sich selbst schauen, welche Freikirche er gerade oder andere Denomination er gerade im Gedächtnis hat. Und manchmal höre ich diese Sätze aus Gemeinden heraus, wenn eine Generation das über die andere sagt, die haben keine Ahnung vom Heiligen Geist. Ich selbst komme aus einer Gemeinde, in der genau einmal im Jahr über den Heiligen Geist gepredigt wurde. Einmal, das war an Pfingsten. Pfingsten war aber bei uns in der Gemeinde auch immer Missionsfest mit der Allianzmission. Was lernt man denn daraus, wenn man so groß wird? Heiliger Geist hat nur etwas mit Mission zu tun. So bin ich groß geworden. Heiliger Geist hat nur etwas mit Mission zu tun, aber weniger mit dem Hier und Jetzt. Und bei uns in der Gemeinde, da ist das sowieso schon mal gar nicht so richtig. Und dann wurden Lieder gesungen wie O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Und da ist es doch schon wieder. O komm. Heißt, er muss ja erst noch kommen, er ist noch gar nicht da. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein, gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreue den Herrn bekennen kann. Und wieder, klar, wenn der Geist kommt, dann geht es ums Bekennen, ums Weitersagen, schlicht um Mission. So bin ich groß geworden. So bin ich aufgewachsen. Ihr merkt, ich bin heute sehr biografisch quasi, sehr persönlich. Und ich musste erst so 17, 18 werden, um etwas anderes zu lernen. Ich hätte auch sagen können, natürlich weiß ich, dass es den Heiligen Geist gibt. Ich kann ja schließlich die Bibel lesen. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, was der mit mir zu tun hat. Und ich habe gemerkt, es ging nicht nur mir so. In meiner Generation herrschte eine große Unsicherheit in Bezug auf den Heiligen Geist. Als dann die charismatische Bewegung wieder so richtig neu ins Rollen kam, als über Dinge gesprochen wurde wie Zungenrede, Heilungen und Ähnliches, waren wir völlig überfordert. Wussten das überhaupt nicht einzuschätzen und wir waren leider auch angstgeprägt. Und ich bin ziemlich sicher, dass heute Morgen hier einige sitzen, die sagen, das kenne ich. Das ging mir ganz genauso. Aber Unsicherheit, Unwissen oder gar Angst sind schlechte Ratgeber, wenn es um die Frage geht, was der Heilige Geist mit unserem Leben zu tun hat und wie wir seine Gegenwart im Alltag erleben können. Aber genau darum geht es doch an Pfingsten. Nicht allein um das Geschenk des Geistes, sondern auch darum, was er mit uns zu tun hat. Denn der Heilige Geist ist kein Selbstzweck für sich selbst, sondern er hat Aufgaben in unserem Leben und Glauben. Also geht es an Pfingsten immer auch darum, was der Heilige Geist mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit meinem Glauben zu tun hat. Ich möchte gerne einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief und ich lese ihn nicht komplett. 1. Korinther 12, wenn ihr mitlesen wollt, ich sage immer, wo ich einen Sprung mache. Ich beginne in Vers 3, 1. Korinther 12. Es kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und ab Vers 11. Das alles ist sein Werk und desselben Geistes. Und es ist seine Freiheit, es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklave oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Und ab Vers 22. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenswert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das ja auch nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil des Leibes. Ich glaube, wir kennen diesen Text als eine der Hauptstellen zum Thema Gaben des Geistes. Ich habe jetzt die Stellen mit den einzelnen Gabenbeschreibungen ausgelassen, denn darum soll es heute Morgen nicht gehen, das kommt später im Gemeindeleben, wie Lothar mir gesagt hat. Darum möchte ich heute Morgen nicht über die einzelnen Gaben sprechen, sondern über andere Dinge, die zunächst auch mal im Text im Vordergrund stehen. Das Erste, das auffällt, ist die Verknüpfung des Heiligen Geistes mit dem Glauben an Jesus. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist, so sagt Paulus in Vers 3. Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, von sich selbst weg und auf Jesus zu verweisen, wie ich das eben von Pfingsten von Bujo erzählt habe. Dieser einzelne Sonnenstrahl auf das Kreuz. Jesus selbst sagt, der Geist wird mich verherrlichen, in Johannes 16. Das Erste, was der Geist in uns wirkt, ist unser Glaube an Jesus. Du kannst nicht an Jesus glauben ohne den Heiligen Geist. Umgekehrt heißt das aber auch, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Das diskutiert Paulus nicht. Da steht kein so soll es sein oder strengt euch an, dass es so ist. Da steht nur ein so ist es. Du bist untrennbar mit dem Geist verbunden. Er ist in dir. Er ist bei dir. Oder wie Paulus es auch mehrmals formuliert, du bist mit dem Geist versiegelt. Versiegelt. Wenn man einen Brief versiegelt, nimmt man ja dieses Siegelwachs, träufelt es drauf und presst dann in das noch warme, flüssige Wachs das Siegel hinein. Und ich weiß nicht, ob ich mal versucht habe, Siegelwachs von einem Papier zu lösen, das geht schon. Aber das ist immer ein Fettfleck, der übrig bleibt. Man wird es immer sehen. Und das Siegel selbst wird immer diesen Siegelabdruck behalten. Das Siegelwachs selbst wird immer diesen Siegelabdruck behalten. Man muss es schon zerbrechen, um es zu zerstören. Im Griechischen gibt es einen wunderbaren Begriff für diesen Siegelabdruck. Also wenn man ein Siegel reingepresst hat und wegnimmt, dieser Abdruck, der übrig bleibt. Das griechische Wort dafür heißt Charakter. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Wenn Paulus sagt, wir sind mit dem Geist versiegelt. Gott presst seinen Geist wie ein Siegel in uns herein. Und das, was bleibt, ist der Charakter. Ist unser geistlicher Charakter. Dein Charakter als Christ Dein geistliches Wachstum ist der Siegelabdruck Gottes, ist der Siegelabdruck des Heiligen Geistes. Und Paulus definiert diesen Charakter einmal, was der denn so beinhaltet. Galater 5, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist dein geistlicher Charakter. Und wie bei einem menschlichen Charakter sind die Ausprägungen bei jedem von uns unterschiedlich. Der eine hat mehr Güte, der andere weniger. Dafür hat der weniger Güte, hat vielleicht viel mehr Geduld. Ich weiß, bei mir ist Geduld nicht so ausgeprägt, wie ich gerne hätte. Am liebsten wünsche ich mir die sofort. Das funktioniert leider nicht so. Wenn der Geist schon da ist, bei uns, ist für mich das, was ich früher erleben musste, umso erschreckender. Wie kann der Geist da sein im Leben? Und wir wissen manchmal so wenig davon. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass das Erste, was der Heilige Geist mir geschenkt hat, der Glaube an Jesus war. Ich bin bei einer Evangelisation in meiner Heimatgemeinde zum Glauben gekommen. Ich konnte jahrelang das Datum benennen. Inzwischen bezweifle ich das Datum. Weil in den Erinnerungen, hinter mir klar geworden ist, für mich war das Datum immer der Abend, an dem ich zum Evangelisten gegangen bin und mit ihm ein Übergabegebet gesprochen habe. Ich habe aber am Abend vorher, bin ich von dieser Evangelisation nach Hause gegangen und habe abends in meinem Bett gebetet, Herr, bitte gib mir den Mut, morgen dahin zu gehen und ganze Sache mit dir zu machen. Was ist denn dieses Gebet anderes als schon ein Ausdruck des Glaubens? Mir ist klar geworden, dass das schon ein Drängen des Geistes in mir war. Es hat mich nicht losgelassen. Ich musste das tun. Das ist doch schon Glaube, den der Geist schenkt. Dieses Übergabegebet, diesen festen Punkt, den brauchte ich für mich noch einmal. Der war für mich wichtig. Aber der Glaube war doch dennoch schon da. Mir war klar, was ich zu tun hatte. Schon bevor ich das Gebet sprach. Mir war klar, wer Jesus für mich ist. Schon bevor ich dieses Übergabegebet sprach. Und das habe ich doch nicht aus mir selbst heraus produziert, sondern das hat der Heilige Geist mir so geschenkt. Das Wissen, Christus vergibt mir meine Schuld und ich darf zu ihm kommen. Das Kommen selbst war schon Glaube. Vielleicht geht dir das genauso. Du weißt genau, wer Jesus ist, wer er für dich ist. Weißt genau, dass er dir vergibt, weil er für dich starb. Aber du hast das noch nie so richtig festgemacht. Ich habe für mich erlebt, dass dieser Punkt, es noch einmal festzumachen, wichtig war für mich. Der erste Schritt ist wichtig, um weitere Schritte gehen zu können. Glaube war schon vorher da. Aber wenn du an der gleichen Stelle hängst wie ich damals, nur mal so am Rande, dann mach's doch fest, dann sprich mit jemandem, bet mit jemandem. Hier sind mehr als 100 Leute, mit denen du reden und beten kannst. Das ist doch kein Problem. Das Erste, was der Geist tut, ist, er führt uns zum Glauben an Jesus. Ohne den Geist kein Glauben. Und in diesem Glauben lässt er uns nicht allein. Sondern er führt uns immer mit anderen Christen zusammen. Er stellt uns in eine geistliche Familie hinein. Paulus schreibt das in Vers 13. Der Geist tauft uns in den einen Leib hinein. Geburtstag der Gemeinde hast du das genannt. Das ist nicht nur irgendein Leib, nicht nur irgendeine Gemeinschaft von Menschen, die zufällig das Gleiche glauben. Das ist nicht nur eine Gemeinschaft von Menschen, die das gleiche Hobby haben oder die gleichen Interessen. Das ist viel mehr. Das ist sogar eine Gemeinschaft von Menschen, die sich im normalen Leben eher aus dem Weg gehen würden. Vielleicht ist das sogar eine Gemeinschaft von Menschen, wo der ein oder andere dabei ist, wo wir heimlich sagen, im Dunkeln möchte ich dem nicht alleine begegnen. Aber der Geist stellt uns zusammen. Der Geist verbindet das, was sonst getrennt ist. Im Text sind erwähnt Juden und Griechen, Sklaven und Freie, also heute eher Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Galater 3 erweitert dann nochmal Männer. Wieso lacht ihr jetzt? Ich bin Sklave Christi. Ja. Nein, aber wenn wir die Bibelstellen über Sklaven, ich setze jetzt mal hier mal eine Klammer auf, über Sklaven und Freien heute wegtun nach dem Motto, das geht uns nichts mehr an, dann verpassen wir sehr viel. Lest mal die Texte im Epheserbrief oder Kolosserbrief hin auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Da stehen sehr interessante Hinweise für die Arbeitsverhältnisse drin. Klammer wieder zu. Der Geist vereint das sonst Trennende. Galater 3,28 ist dann für die damalige Kultur noch Männer und Frauen genannt. Und heute würde Paulus vielleicht hinzufügen, alt und jung, reich und arm, Deutsche und Asylsuchende, Linke und Rechte oder was es sonst noch alles für Trennungen innerhalb unserer Gesellschaft gibt. Der Geist schafft eine neue Gemeinschaft, indem er die trennenden Grenzen überwindet und Frieden zwischen uns schafft, trotz allem, was uns voneinander trennt. Und er fing damals an, wie Paulus sagt, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Das war damals eine riesige Trennung, eine riesige Barriere. Juden hatten keinen Kontakt zu Nichtjuden. Das taucht ja in der Apostelgeschichte auf, als Petrus bei Nichtjuden ist. Ist mit einem S und ist mit zwei S. Und Paulus beschreibt es dann, dass plötzlich Menschen dazukommen, die Petrus, Juden dazukommen, die Petrus sagen, das kannst du doch nicht tun. Und Petrus sagt, ihr habt recht und trennt sich wieder von den nichtjüdischen Christen. Und Paulus geht dazwischen und sagt, so geht es nicht. Christus hat uns vereint. Der hat die Barrieren aufgehoben durch seinen Geist. Er hat Frieden geschaffen über alle trennenden Barrieren hinweg. Ich bin schon viele Jahre lang Jugendpastor, aber das ist einer der Gründe, warum ich aus theologischer Überzeugung gegen Jugendgemeinden spreche. Weil in einer Jugendgemeinde hast du die Trennung zwischen alt und jung nicht aufgehoben. Da macht die eine Gruppe ihr Ding. Gemeinde Christi ist Gemeinde, die das Trennende überwunden hat durch den Geist. Wir gehören zusammen. Ziel des Geistes ist nicht nur, dass wir Jesus als unseren Herrn annehmen und so mit Gott versöhnt werden, sondern auch, dass wir uns miteinander versöhnen lassen, dass das Trennende keine Rolle mehr spielt, weil die Beziehung zu unserem gemeinsamen Herrn stärker ist und uns verbindet. Wolfgang Vorländer hat einmal gesagt, die Gemeinde ist das Gleichnis der versöhnten Menschheit Gottes. Die Gemeinde ist das Gleichnis der versöhnten Menschheit Gottes. Wir sind noch nicht die endgültige versöhnte Menschheit. Das werden wir erst in der Ewigkeit zusammen sein, ohne jeden Streit, ohne Auseinandersetzung, ohne aneinander schuldig zu werden und immer mit dem gemeinsamen Blick auf den Herrn. Noch funktioniert das nicht zu 100%. Aber schon jetzt sind wir ein Gleichnis, ein Bild dessen, was einmal werden wird. Dort, wo Verschiedenes überwunden wird. Wo Trennendes beiseite gelegt wird. Wo wir vereint sind in Christus. Den einen Geist zu haben, heißt immer auch zu dem einen Leib zu gehören. Vereint zu sein mit den Geschwistern. Hineingefügt zu sein in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und die suchen wir uns nicht unbedingt aus. Es gibt da diesen herrlichen Witz, wo die Grundschullehrerin in der Klasse fragt, wer von euch will in den Himmel? Und alle melden sie sich, nur der kleine Fritz hinten in der letzten Reihe nicht. Und die Lehrerin fragt, Fritzchen, möchtest du nicht in den Himmel? Und er sagt, klar, aber doch nicht mit dem Haufen hier. Schaut euch um, ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, wir haben keinen anderen Haufen. Das ist unser Haufen, mit dem wir die Ewigkeit verbringen. Und die ganzen Haufen außenrum noch. Wir sind vereint. Wir sind hineingefügt in eine Gemeinschaft. Wir denken heute oft nicht mehr in diesen Kategorien. Erlösung bedeutet für uns heute oft, mir ist vergeben. Wir haben uns angewöhnt, den Glauben an Jesus sehr individualistisch zu verstehen. Aber Ziel des Glaubens, Ziel des Geistes ist nicht nur die Versöhnung des Menschen mit Gott, sondern ist immer auch die Versöhnung von Menschen untereinander. Und dadurch auch die Wiederherstellung der schöpfungsgemäßen Gemeinschaft. Das Erste, was durch den Sündenfall zerstört wird, ist nicht die Beziehung Gott-Mensch. Das Erste, was zerstört wird, ist die Beziehung der Menschen zueinander. Da heißt es vor dem Sündenfall, sie waren nackt und schämten sich nicht. Und nackt heißt nicht nur FKK, ohne Klamotten. Nackt im hebräischen Kontext, nackt waren Gefangene und Sklaven. Nackt heißt schwach. Nackt heißt verletzlich. Nackt heißt mit ihren Schwächen. Und dennoch ohne Scham steht dort. Sie schämten sich nicht. Sie waren verletzlich und schwach voreinander und hatten keine Scheu, das zu zeigen. Weil sie keine Angst davor hatten, verletzt zu werden durch den anderen, weil es noch keine Sünde gab. Und dann kommt der Sündenfall. Und das allererste, was passiert, der erste Satz, nachdem sie in diese Frucht beißen, heißt, und sie merkten, dass sie nackt waren. Und sie schämten sich. Und flochten sich Schürze aus Feigenblättern. Jemand hat mal geschrieben, sie haben Feigenblätter gewählt, weil sie so zu feige waren voreinander. Sie bekamen Angst vor der eigenen Verletzlichkeit. Angst davor, dass der andere sie verletzen kann. Das ist die Zerstörung der Gemeinschaft. Schon bevor Gott auf den Plan tritt, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau an diesem Punkt zwischen den Menschen schon zerstört. Und sie beginnen nicht mehr miteinander zu arbeiten, sondern gegeneinander. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist das Erste, was Adam sagt. Das Erste, was zerstört wird durch die Sünde, ist die Gemeinschaft zwischen Menschen. Und deshalb heißt Aufhebung der Sünde immer zugleich Wiederherstellung der Gemeinschaft. Es geht nicht ohne. Jesus will nicht nur dich im Himmel dabei haben, sondern auch den Haufen. Darum setzt der Geist an dieser Stelle an. Er verbindet, was zusammengehört. Er überwindet Grenzen, die uns voneinander trennen. Er führt uns zusammen, er fügt uns ein in den einen Leib. Für Paulus sind die Begriffe Geist und Leib untrennbar. Er schreibt im Epheserbrief, mit Einheit meine ich dies. Ein Geist und ein Leib. Das können wir nicht auseinanderreißen. Du kannst nicht an Jesus glauben und nicht zum Leib Christi gehören. Du kannst nicht an Jesus glauben und keine geistliche Gemeinschaft haben. Du kannst nicht an Jesus glauben ohne Gemeinde. Denn nicht wir suchen uns Gemeinde aus. Der Geist fügt uns zur Gemeinde Christi. Und das ist zunächst mal weltweit gedacht. Natürlich suchen wir uns dann die Konkretion vor Ort vielleicht aus, dass wir sagen, da fühle ich mich eher zu Hause, das spiegelt eher meine theologische Einstellung wider. Aber ob wir zur Gemeinde Christi gehören oder nicht, liegt nicht an uns. Der Geist fügt uns hinzu. Und das ist wichtig. Wir brauchen als Christen einander. Glaube kann nicht alleine gelebt werden, außer in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen. Der Beamte da aus Äthiopien, Apostelgeschichte 8, der zieht zunächst mal seine Straße weiter und ist der einzige Christ in ganz Äthiopien. Aber wenn ihr euch ein bisschen mit äthiopischer Kirchengeschichte beschäftigt, werdet ihr sehr schnell lernen, er blieb gar nicht lange alleine. Die Gemeinde ist explosionsartig gewachsen im ersten Jahrhundert in Äthiopien. Durch diesen einen einzigen, der hinging als Christ. Auch der blieb nicht alleine. Wir brauchen die anderen. Glaube kann nicht alleine gelebt werden. Jeder ist mal schwach und jeder ist mal stark. Und wer schwach ist, braucht Unterstützung und das getragen werden. Und wer stark ist, der kann gerade unterstützen und tragen. Wir brauchen einander. Paulus geht im Text so weit, dass er sogar sagt, dass die schwächeren Glieder des Leibes die wichtigeren sind. Vers 22. Das stellt doch das menschliche Denken völlig auf den Kopf. Wir denken immer, dass die angesehen sind, die stark sind, die besonders geistlich sind, die wichtigen Dienste haben. Entschuldigung an die Ältesten, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich erinnere mich noch gut an meine Gemeinde in Hamburg, wo ich 4 Jahre lang Pastor war. Ich habe mich zum Abschluss mit einem Ältesten unterhalten, über einige Dinge in der Gemeinde, die mir noch wichtig waren, weiterzugeben. Und ich habe ihn gebeten, auf die wichtigsten Gemeindeglieder zu achten. Und dann habe ich ihm Namen genannt. Von einigen kranken Geschwistern, von einigen geistig eingeschränkten Geschwistern und so weiter. Weil ich für mich gemerkt hatte in diesen 4 Jahren, diese Geschwister, die viele gar nicht mehr kannten, weil sie jahrelang nicht mehr dabei kamen, mein Privileg war es, sie kennenzulernen durch Hausbesuche, waren mir zum Vorbild geworden. Durch ihre Art des Glaubens. Durch ihre Gebete. Ich habe jetzt Freunde getroffen aus dieser Gemeinde wieder und habe sie nach einigen dieser Geschwister gefragt. Und eine der Frauen ist in dieser Gemeinde unglaublich bekannt. Das ist eine geistig beeinträchtigte Frau. Die ist mir durch ihre Art zu beten ein riesiges Glaubensvorbild geworden. In jeder Gebetsgemeinschaft beteiligt sie sich. Und ich war so glücklich, als die Freunde mir erzählten, dass die ganze Gemeinde inzwischen es genießt, wenn diese Frau betet. Die, die wir für die Schwachen halten, sagt Gott, das sind die Wichtigsten. Wir leben oft ganz anders. Jetzt mag doch jeder mal für sich im Kopf gedanklich diese Pyramide auf den Kopf stellen und sich fragen, wer sind denn dann die wichtigsten Glieder hier in der Gemeinde? Macht euch das doch bewusst und dann begegnet diesen Geschwistern mit der Ehre, die Gott ihnen zugeteilt hat. Wir leben das oft ganz anders. Wir gehen einander aus dem Weg, schauen auf Menschen herab, missachten vielleicht manche. Paulus sagt, wir brauchen einander, weil der Geist uns in einen Leib stellt und wir auf die Ergänzung durch andere angelegt sind. Besonders auf die Ergänzung von Menschen, bei denen wir das nie gedacht hätten. Bonhoeffer sagt einmal, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Dort, wo ich schwach bin, brauche ich den Bruder, brauche ich die Schwester, die mich tragen, die mich bestätigen, die mir Halt geben. Niemand kann alleine im Glauben leben. Ich habe etliche Bekannte, die genau das versucht haben. Die verzweifelt sind an ihren Gemeinden und an manchen sturen Festhalten von alten Dingen in Gemeinden und an mangelndem Veränderungswillen. Und die für sich entschieden haben, für meinen Glauben brauche ich keine Gemeinde mehr. Ich und mein Jesus, das reicht mir. Viele von denen haben mit Glauben nichts mehr zu tun. Und einige wenige sind immer noch auf der Suche nach einem Glauben, der im Alltag trägt, aber haben ihn ohne Gemeinschaft nicht gefunden. Da ist niemand dabei, von denen, die ich kenne, die es ohne Gemeinde versucht haben, den Glauben zu leben, wo ich sagen würde, an diesen Menschen möchte ich mich im Glauben orientieren. Die können mir Vorbild werden. Ganz im Gegenteil. Einen tragfähigen Glauben erlangen wir nicht alleine. Wir brauchen die Gemeinschaft, weil wir in diese Gemeinschaft, Jesus sagt, hineingeboren sind durch den Geist. Man sucht sich auch bei der Geburt nicht die Familie aus. Ein Säugling geht nicht durchs Krankenhaus, durch die Zimmer und sagt, oh, die gefallen mir als Eltern, hier gehe ich mal rein. Wir sind hineingeboren in eine Familie. Jemand hat mal gesagt, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Ja. Wir sind hineingeboren in die Gemeinschaft. Und in dieses Konzept des Eingegliedertseins und der Zugehörigkeit zum Leib Christi durch den Heiligen Geist erläutert Paulus dann das Thema mit den Gaben des Geistes. Er sagt, viele Gaben, aber ein Geist, der sie austeilt, so wie er es für richtig hält. Viele Gaben und jeder Christ hat Gaben, aber niemand hat alle Gaben. Und auch hier wieder, wir sind auf Ergänzung angewiesen, wir sind auf Unterstützung durch die Glaubensgeschwister angewiesen. Niemand kann alles, aber keiner kann nichts. Und auch bei den Gaben fällt sofort auf, als Paulus dieses Thema einleitet, sie sind kein Selbstzweck, sondern die Gaben sind zum Nutzen aller. Die Gaben dienen der Gemeinschaft. Die Gaben fragen nicht, was bringt es mir? Die Gaben fragen, was bringt das den anderen? Die Gaben schauen weg von sich selbst hin auf das, was dem Aufbau der Gemeinschaft dient und wie sie andere unterstützen können. Und damit gehören wir wieder mitten hinein in den Kontext der Gemeinschaft, zu der jeder seinen Teil beitragen kann und jeder mitbauen kann am Reich Gottes. Und daran, dass das Reich Gottes wächst, qualitativ und quantitativ. So geschieht Gemeindebau, so geschieht Aufbau der Gemeinschaft. Nicht, indem wir sonntags hier sitzen und eine Predigt zuhören. Auch nicht, indem wir sitzen und vielleicht innerlich nicken oder innerlich den Kopf schütteln, sondern indem wir uns einbringen. Gemeinschaft ist etwas Aktives, nicht etwas Passives. Und dort, wo ich nicht alles kann, da sind andere, die exakt meine Schwächen ausgleichen. Viele Puzzleteile ergeben gemeinsam ein wunderschönes Bild. Aber kein Puzzleteil ist alleine das ganze Puzzle. Und ich finde bei Puzzlen immer so faszinierend, dass, wenn man so eine Ausbuchtung hat, ich nenne es mal die Schwäche, da gibt es ein anderes Puzzleteil, das passt. Als ob es dafür gemacht wäre. Genau da rein. Faszinierend. Ich habe neulich einen ein amerikanisches Puzzle gemacht, was meine Tochter aus den USA mitgebracht hat. Und die schneiden Puzzle anders als wir hier in Deutschland. Also wir in Deutschland haben ja fast so diese Standardform, die ist immer gleich. Zwei Einkerbungen, zwei Ausbuchtungen. Ich habe erstmal vor diesem Puzzle gesessen und habe mich über diese Vielfalt der Formen gewundert, die es geben kann. Und über die unterschiedlichen Größen. Da waren große Teile dabei. Und irgendwann suchte ich ein einzelnes Teil. Ich wusste genau, wie es auszusehen hat und fand es nicht. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das Puzzle ist kaputt. Hier fehlen Teile. Das Teil war nicht groß. Das war ganz normale Standardgröße, würde ich mal sagen. Das hat ziemlich lange gedauert, bis dass ich verstanden habe, das sind drei winzige Teile, die da reinkommen. Die waren so winzig, dass man sie fast übersehen hat. Aber ohne diese drei winzigen Teile hätte das Puzzle hinterher nichts mehr ausgesehen. Ein Puzzle mit einem Loch drin ist einfach hässlich. Das ist für mich ein Bild von Gemeinde. Wir ergänzen einander. Jetzt mal für die Frauen. Es gibt da doch diesen einen Film mit Tom Cruise. Der ist doch, ja. Da sagt er doch in so einem Liebesfilm zu ihr diesen wunderschönen Satz, du vervollständigst mich. Weißt du, wie der Film heißt? Ich weiß nämlich gar nicht mehr. Ihr traut euch nicht. Okay, ist in Ordnung. Ich habe mich nicht getraut, meiner Frau zu sagen, dass ich das Zitat verwende. Du vervollständigst mich. Das ist für mich ein Bild von Gemeinde. Wir vervollständigen einander. Gemeinsam sind wir der Leib Christi. Gemeinsam ergeben wir das große Bild der versöhnten Menschheit. Nur gemeinsam sind wir das beste Zeugnis für unseren Herrn. Das ist uns manchmal schwer einzugestehen. Dass wir die anderen brauchen. Viel lieber würden wir doch alles alleine schaffen. Gerade wir Männer tun uns schwer damit, zuzugeben, dass wir Unterstützung von anderen brauchen, oder? Sondern wir sagen, oh ja, das schaffe ich schon ganz alleine. Mir fällt auf, selbst beim allerersten Mann, da war der noch ganz alleine. Sag Gott nicht, der schafft das schon. Sondern sag Gott, das ist nicht gut, dass der allein ist. Und dann erschafft er Eva. Und er erschafft Eva leider, er schafft Eva nicht, wie Luther leider übersetzt hat, als Gehilfin. Sondern da steht das Wort Hilfe, was sonst nur von Gott benutzt wird. Eva rettet Adam aus dem heraus, dass er alleine nicht klarkommt im Leben, dass er nicht alles kann. Er ist auf Ergänzung angelegt. Wir Menschen sind auf Ergänzung angelegt. Wir sind auf Gemeinschaft hin geschaffen. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen die Gaben der anderen. Und Paulus sagt dann in Epheser 4, mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist der Leib zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der ganze Leib heran und wird durch die Liebe auferbaut. Keine Gabe, die Gott dir schenkt, ist schlecht. Keine Gabe, die Gott dir schenkt, tut dir etwas an, was nicht gut ist. Ich erschrecke manchmal, wie wenig Entwicklung wir seit den 1980ern in manchen Bereichen in unseren Gemeinden haben. Wie viel Angst immer noch da ist bei manchen Gaben. Johannes schreibt ja mal, in der Furcht ist keine Liebe. Da, wo Angst ist, ist keine Liebe. Da, wo wir mit Angst Geschenken, die Gott uns machen will, begegnen, kann nicht gleichzeitig Liebe zu Gott sein. Sondern das ist Misstrauen. An manchen Stellen misstrauen wir Gott. Wie wenig Entwicklung haben wir an manchen Punkten. Und dann will Gott uns etwas schenken und wir sagen, ach nee, lass mal. Wenn ich zu Hause sitze und will bei meinem Auto die Reifen wechseln, mit einem Hammer und einem Schraubenzieher. Ich habe es noch nicht versucht, ich weiß nicht, ob es geht. Und du kommst vorbei und sagst, du, das funktioniert so nicht, ich habe ein Radkreuz für dich. Wie blöd werde ich, wenn ich sagen würde, ach nee, lass mal stecken mit deinem Radkreuz, das kriege ich so hin. Nein, behalt dein Radkreuz, ich weiß nicht, ob das gut ist für mein Auto. Aber das sagen wir manchmal zu Gott. Ach nee, lass stecken die Gabe, kannst du behalten, ich weiß nicht, ob es gut ist. Und er sagt, ich will euch doch nur helfen. Nichts von dem, was der Geist uns in unserem Leben schenkt, bewirkt etwas Schlechtes. Oder was Schädliches in uns. Gott beschenkt uns mit dem Geist. und durch den Geist, um uns im Glauben und in der Gemeinschaft voranzubringen, um uns weiterzuhelfen, um uns näher an Christus und aneinander zu führen. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Er führt uns in die Beziehung mit Jesus und in den Glauben mit unserem Herrn und fügt uns ein in den Leib Christi, in die Gemeinde, damit wir einander unterstützen und helfen. Und auf diese Weise der Leib Christi zu seiner Ehre immer weiter wächst. Gott lässt uns nicht allein im Glauben. Er ist selbst da durch seinen Geist. Und er schenkt uns die anderen, die mit uns auf unserem Weg unterwegs sind. Wie schrecklich wäre dieser Weg, wenn wir alleine wären. Ich bin kein großer Spaziergänger. Wirklich nicht. Aber wenn andere dabei sind, macht selbst mir auf einmal richtig Spaß. Wie schrecklich wäre das, wenn wir auf unserem Weg im Glauben durch unser Leben alleine wären. Und wie viel Spaß macht das, dass Gott uns das Geschenk der Gemeinschaft macht und wir nicht alleine unterwegs sind.